Couch, der Schmerztalk von Best Basiseffektiver Schmerztherapie.
3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Couch, der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich freue, mit Sebastian Löscher.
Hallo zusammen.
Sebastian, schön, dass du dabei bist. Wir haben uns ja zwei Themengebiete so ein bisschen rausgesucht heute. Mal gucken, wo wir da stranden werden. Einmal die Wirkweisen der manuellen Therapie und zum anderen auch Avoidance-Endurance-Verhalten, Durchhalten, Strategien, wie man mit Schmerzen umgeht. Mal gucken, wo wir da überall landen werden. Das wird sicher spannend. Es wird auch noch in naher oder ferner Zukunft ein Projekt geben, wo du auch mit beteiligt bist, wo die einen oder anderen dann auch was mitlesen können, aber das dann zu gegebener Zeit. Ich finde das sehr spannend und würde da gern direkt einsteigen. Traditionell mit einer Schmerzgeschichte. Hast du denn eine Geschichte, die mit Schmerzen zu tun hat, auf Lager?
Ja, tatsächlich. Hast du ja vorhin schon angedeutet. Es ist mir spontan meine eigene Geschichte eingefallen. Das war 2017. Da habe ich gerade an meiner OMT-Arbeit gesessen, so beziehungsweise Ende 2016, und habe so beim Schreiben, das hat sich über 3-4 Wochen gezogen, habe ich immer so ein bisschen Gesäßschmerzen gehabt und habe das aber auch immer ganz gekonnt ignoriert und aufgestanden, ein bisschen rumgelaufen, war wieder weg. Bis es dann im Januar 2017 war ich dann irgendwann im Vierfüßlerstand schreiend vor der Treppe gekniet, und das war so der Beginn. Also seitdem weiß ich, wie sich eine akute Radikulopathie anfühlt. Da hatte ich eine akute Nervenwurzelentzündung, auch mit Ausfall der Wadenmuskulatur und sensibilitätsstörungsvolle Programm. Weil du jetzt das Thema Durchhalter so schön angesprochen hast, da würde ich mich auch irgendwo einsortieren, weil ich habe recht lange diese Symptomatik irgendwie unterdrückt, bin damit klettern gegangen, also bevor es so ganz akut war. Deswegen interessiert mich vielleicht auch das Thema so sehr, weil ich mich da immer wieder ein bisschen selbst erkenne. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das erste und einzige Mal bis jetzt in meinem Leben, dass ich schmerzbedingte Einschränkungen hatte. So, ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man so ein bisschen Muskelkater hat und tut ein bisschen weh, wenn man sich auf Toilette setzt und wieder aufstehen möchte, wenn die Beine so brennen, oder möchte eine Treppe laufen. Ja, du kennst das. Aber du kannst alles machen. Und das war, also ich konnte aus diesem Vierfüßlerstand nicht raus. Ich war gelähmt, schmerzgelähmt. Es war unmöglich. Ich habe früher beim Rettungsdienst gearbeitet. Das kamen dann Kollegen, haben bei Notruf angerufen, weil ich war wirklich da zementiert am Boden. Und die haben natürlich erstmal gelacht: Hey Sebastian, was machst denn du da unten? Hilf mir irgendwie. Und die haben mir, ich glaube, es war dann auch letztendlich nur Paracetamol, was mir gespritzt haben, also auch jetzt nichts Weltbewegendes. Es ging aber wieder, wahrscheinlich auch einfach dieses: Sie helfen mir, sie greifen mir unter die Arme, haben mich vom Boden hoch bewegt und ich bin einfach aus dieser Schockstarre raus. Und ich glaube, das prägt bis heute so ein bisschen, wenn Patienten sagen, wenn sie mir erzählen, der Anamnese, dass sie schmerzbedingte Einschränkungen haben, dass sie diesen, jenes nicht mehr können, glaube ich, dass ich seit diesem Ereignis auch ein bisschen mehr Empathie für diese schmerzbedingten Einschränkungen habe. Also nicht nur, dass wir Schmerzen haben können, unter denen wir alles machen, durchführen können, sondern dass wir tatsächlich irgendwo und zwar massive Funktionseinschränkungen haben können. Und vorher als junger Buck quasi, und du hörst, ah ja, hier, Patient XY hat die Schmerzen, kann dies und jenes nicht mehr. Das hast du so ganz nüchtern neutral aufgenommen. Ich glaube, dass ich da seit dem eigenen Erleben doch ein bisschen, ja, mehr mitfühlen kann hier und da.
Das ist ein ganzes Brett. Also damit hast du dich direkt einmal vorgestellt. Du hast eine sehr umfassende Ausbildung in der manuellen Therapie in Richtung Maitland. Korrigiere mich, wenn ich hier Quatsch erzähle. Damals saßt du da auch dran an deiner OMT-Prüfung oder Abschlussarbeit, meine ich, schreib dir da. Und da hast du es selbst erlebt, wie das ist, schmerzbedingt auszufallen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern irgendwann so, dass du auf allen Vieren wie gelähmt warst und dich nicht mehr bewegen konntest, weil du schreiend vor der Treppe gekniet bist oder gekrabbelt bist, wie auch immer. Was ich mir schon ziemlich heftig vorstelle, sich so hilflos auch zu erleben und auf andere angewiesen zu sein. Du hast dich da auch als Durchhalter erlebt, als jemanden, der es irgendwie versucht zu schaffen, sich durchbeißt, durchkämpft, dadurch vielleicht aber auch nicht immer angemessen reagiert. Das zeigt, du hast nicht nur diese umfassenden Kenntnisse als Therapeut, sondern musstest da auch mal dich in die Rolle des Patienten begeben. Was auch dafür gesorgt hat, dass dich das Thema so interessiert, einerseits das Durchhalten, aber andererseits auch ganz menschlich, ganz emotional, dass du dich besser einfühlen kannst, dass du besser verstehst, wie es den Leuten geht, wenn die Dinge nicht mehr tun können, weil es wehtut. Dass ich denke, das kann ein ganz wichtiger Schritt auch in der Entwicklung als Therapeut sein, weil wir damit auch diese andere Seite besser kennen.
Ja, definitiv. Also gerade dieses nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn du zu Hause eben nicht funktionierst. Ich glaube, die meisten kennen es auch, wenn man mal eine Grippe hat und ist dann einfach mal eine Woche einfach flachgelegt und kann nichts mehr machen. Wir kennen alle das Gefühl, ach, wie schön wäre es jetzt einfach von der Couch aufstehen zu können, ohne dass du dich minutenlang darauf vorbereiten musst und irgendwelche Barrieren kognitiv überspringen musst, dass du da von der Couch runterkommst. Und ich glaube, wenn wir dann alle wieder gesund sind, wir denken gar nicht mehr an diese Situation, wir wissen es gar nicht mehr so richtig zu schätzen. Nur wenn du das mal wirklich über einen längeren Zeitraum hast, dass du ja einfach wirklich auf der Couch gefesselt bist und dich nicht bewegen kannst. Das bleibt irgendwo hängen und das macht auch was mit der Stimmung. Also das habe ich auch damals gemerkt, dass das nicht nur eine rein körperliche Geschichte war, das war auch einfach, ich esse furchtbar gern für mein Leben, so ich esse einfach mega gern. Und ich habe das große Glück, wenn ich irgendwie grippebedingt oder durch sonst irgendwas mich nicht viel bewegen kann, dann sinkt auch mein Hunger. Also ich habe weniger Appetit. Und normalerweise, ich kann ohne Probleme zwei Pizzen essen. Und da habe ich nicht mal eine halbe geschafft. Also das war schon frustrierend, dass ich nicht mehr essen kann. Plus noch die ganzen anderen Sachen. Ich bewege mich natürlich auch furchtbar gern. Meine Tochter hat damals gerade so ein bisschen das Laufen gelernt, sich an der Couch hochgezogen, und stand dann vor mir und wollte mit mir spielen. Ich konnte mich nicht bewegen. Also das war auf sehr vielen Ebenen, ja, ein spannendes, furchtbares Erlebnis und was man natürlich keinem wünschen möchte. Und tagtäglich stecken da aber auch andere Leute drin und dem einen oder anderen werden wir als Physiotherapeuten auch über den Weg laufen. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen auch, also das heißt es nicht, dass jeder von euch da irgendwie jetzt mal eine Nervenwurzelentzündung braucht, dass er das nachvollziehen kann, das wäre die falsche Aussage. Das wäre, glaube ich, auch die falsche Aussage, mit jedem Patienten zu sehr auf der emotionalen Ebene da mitleidsartig mitzufiebern. Aber ich glaube, man kann sich dann doch ein bisschen besser vorstellen, wie das ist im Alltag, wenn du dir einfach was zu essen machen möchtest. Und es ist nicht so, dass du einfach von der Couch aufstehst, in die Küche läufst, du machst dir irgendwas, sondern vielleicht machst du erstmal ein paar Übungen im Liegen, in der Seitlage, dass du überhaupt irgendwie einigermaßen mobil bist und bereitest dich kognitiv schon darauf vor, dass du jetzt die nächste Stunde Schmerzen haben wirst, nur weil du dir ein Butterbrot geschmiert hast. Ich glaube, das einfach zu wissen und auch in der Anamnese vielleicht einzubauen, wie genau sind denn diese Einschränkungen? Wo können wir Patienten auch einfachen Hilfen anbieten, dass sie sich in dem Fall vielleicht einen Bürostuhl irgendwie organisieren und auf dem Stuhl in die Küche rollen oder irgend solche Sachen? Das können Tipps sein, die können einem auch von der Stimmung so viel weiterhelfen. Ja.
Eine Kleinigkeit, mit der man wieder ein bisschen mehr Selbstständigkeit für sich erobern kann in dem Moment, mit denen man ein bisschen besser zurechtkommt. Denn das zeigt ja, wie sehr dich das auch in so banalen Bereichen einschränkt oder eingeschränkt hat in dem Moment. Klar, deine Tochter, die das Laufen lernt, mit der du dich dann beschäftigen möchtest und es nicht kannst, aber auch einfach beim Essen. Schlicht beim Essen, wenn du gerne isst und es einfach in dem Moment nicht kannst und dann auch nicht genießen kannst, wenn du vorher schon lange drüber nachdenken musst, wie du überhaupt in die Küche kommst. Und da ist ja auch das Ding, wo sich Durchhalteverhalten und Vermeidungsverhalten, das sind ja diese beiden Pole, so im Einfachen gesprochen, wo es sich auch unterscheidet. Also am Ende die Einschränkungen, die ähneln sich ja, aber die Gruppen haben unterschiedliche Dinge, die sie stark beschäftigen, unterschiedliche Ängste. Ja, und ich glaube, dass wir uns oft leicht tun, Angstvermeidungsverhalten zu verstehen. Da hat halt jemand ein gebrochenes Bein und traut sich jetzt nicht draufsteigen. Das ist akut auch durchaus sinnvoll. Das können wir gut nachvollziehen. Und wenn das dann länger als zu erwarten anhält, etwas zu viel ausgeprägt ist, dann kann das einen Kreislauf ergeben, wo die nicht richtig Muskulatur aufbauen, nicht so gut belasten. Das ist leicht zu verstehen. Da sind auch die Ängste vor allem da, sich körperlich zu schaden. Jetzt diese Ängste eher vom Schmerz an sich. Aber die hast du jetzt gar nicht so sehr beschrieben. Das, was du jetzt beschrieben hast, du hast dich ja selbst auch eher als Durchhalter jetzt mal diagnostiziert, in Anführungszeichen, ist ja eher, naja, das nicht zu schaffen. Eingeschränkt zu sein. Nicht mit deiner Tochter spielen zu können. Wochenlang nicht so zu funktionieren. Beziehungsweise vorher einfach trotz der Schmerzen zu funktionieren, die Arbeit halt trotzdem zu schreiben und das eher zu ignorieren. Das zeigt, dass du vor dem Schmerz an sich gar nicht so viel Angst hattest, der selber dich erstmal gar nicht so sehr gestört hat, was aber vielleicht auch dazu geführt hat, dass er so extrem werden konnte, möglicherweise. Das sage ich jetzt so aus der Ferne, ich kenne ja nur diesen Teil der Geschichte, aber das ist es ja, was dieses Durchhalteverhalten auszeichnet. Und vorhin hatte ich das auch so verstanden, dass das auch was ist, wieso es dich fasziniert. Das Thema. Wo siehst du denn da für dich oder was sind denn die Dinge, die dich zu einem Durchhalter möglicherweise machen?
Gute Fragen. Glaube ich, schwierig für mich alleine so zu beantworten. Ich glaube einmal einfach die Tatsache, wenn ich mir die Geschichte meiner Radikulopathie rückwirkend überlege, dass ich ganz viele Dinge gemacht habe, die Patienten auch machen, die ich als Durchhalter klassifizieren würde. Warum dem so ist? Ich glaube, das würde auch so ein bisschen passen, wie Durchhalter in der Literatur beschrieben werden. Durchhalter haben einen gewissen Perfektionismus. Sie möchten viel machen. Ihnen geht es um ein Endergebnis letztendlich. In meiner Ausbildungszeit zum Physiotherapeuten, ich habe damals, das ist ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile ein bisschen anders, mittlerweile verdienen die Auszubildenden. Bei mir war das, ich habe noch 400 € im Monat bezahlt damals. Und ich habe nachts beim Rettungsdienst gearbeitet und am Wochenende in einem Fitnessstudio. Also ich habe so 70 bis 90 Stunden Wochen, je nachdem, wie die Dienste gefallen sind. Würde mich also schon eher als Workaholic beschreiben. Und das ist im Prinzip auch, wie Durchhalter häufig in Literatur assoziiert sind, dass sie eher mehr arbeiten. Also eher eine Arbeit fertig kriegen wollen, eher etwas tun wollen, vielleicht auch ein bisschen das Streben nach Anerkennung. Also ich hab, alles, was ich mache, mache ich auch gern, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich eine positive Rückmeldung bekomme. Ich glaube, da sehe ich schon diese Parallelen zwischen der Beschreibung der Patienten und auch mir. Einen interessanten Aspekt auch, der mir aufgefallen ist, dass Durchhalter sehr viel häufiger Opiate verschrieben bekommen. Diese aber auch häufiger, wenn es jetzt matcht mit einer Kontrollgruppe, die genauso viele Opiate verschrieben bekommen. Aber Durchhalter nehmen auch viel mehr ein. Also die nehmen mehr Opiate insgesamt ein und haben insgesamt, unabhängig der Opiate, eine höhere Medikamentendosis häufig, eine schmerzlindernde Medikamentendosis. Und ich habe damals, das weiß ich auch, und das war, ich habe dann auch das erste Mal Erfahrung mit den leichten Opiaten gehabt. muss ich kurz überlegen. Ich komme noch drauf, welches das war. Ach, das nervt, wenn man nicht drauf kommt. Ich komme noch drauf. Genau, Tramadol, genau, ich habe Tramadol genommen, das war's. Und es hat wunderbar den Schmerz genommen. Und das Erste war natürlich nicht nur das Genießen, mal diesen Schmerz nicht zu spüren, sondern auch das Genießen, dass ich einfach wieder aufstehen kann. Also auch wieder sehr funktionsbasiert. Und dann im weiteren Verlauf, die Opiate waren dann weg. Ich habe dann damals mit einem nicht-steroidalen Antirheumatikum so eine Tagesdosis aufgebaut. Es hat auch lange gedauert, dass ich die nicht mehr mitgenommen habe. Ich habe sie dann irgendwann zwar nicht mehr eingenommen, aber ich hatte sie dabei. Und ich war eher bereit, mit Medikamenten weiterzumachen, als ohne Medikamente zu sagen, es geht nicht mehr. Und das ist auch was klassisch in der Literatur zu Durchhaltern beschrieben wird, dass irgendwie durchhalten um jeden Preis. Und wenn es ist, dass ich Medikamente mitnehme, auch wenn ich sie vielleicht nicht brauche, das war dann vielleicht auch ein bisschen der Respekt vor dem Schmerz. Aber mir war es tatsächlich lieber, ich habe die dabei, nehme was und mache dann weiter, anstatt dass ich sage, es geht nicht. Da würde ich auf jeden Fall eine große Parallele sehen.
Gerade bei den Medikamenten. Sehr spannend. Das ist auch das, was sich in der Literatur zeigt, dass Durchhalter mehr Opiate nehmen, sie schneller nehmen tendenziell, als jetzt Vermeider oder Leute, die ein adaptives Muster zeigen. Das wäre auf jeden Fall eine Parallele. Ich denke, du wurdest jetzt nicht dahingehend untersucht. Das ist ja eine Selbstdiagnose in dem Moment, die ich bei mir übrigens ähnlich sehen würde. Mal so nebenbei eingeworfen, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Aber das
Ich
ist ja
finde das,
spannend.
ja,
Entschuldigung, wenn ich gerade reinfahre. Also
alles gut.
das finde ich so spannend, dass wenn ich mich mit Kollegen unterhalte und es geht um Verhaltensmuster, die einen Schmerz aufrechterhalten können, dann hören wir ganz oft vom Angstvermeidungsverhalten. Das ist ja das, glaube ich, was so bei uns einigen ein bisschen in den Köpfen drin ist. Und wenn wir nach der Literatur suchen, wenn wir eine PubMed-Recherche jetzt machen würden, würden wir unglaublich viel Literatur zum Angstvermeidungsverhalten finden. Während zum Durchhalte oder zum Boom-Bust, wie das Mosley und Butler beschrieben hatten, oder Hyperactivity, was so ein bisschen aus der Richtung der Ergotherapie eigentlich stammt, der Begriff. Wir sehen das in den Prävalenzstudien sehr viel häufiger, also teilweise dreimal, viermal, fünfmal so häufig wie Patienten mit einem Angstvermeidungsverhalten. Nur die Literatur dazu ist sehr viel knapper. Und ich glaube auch, dass dieses Durchhalteverhalten, ob das jetzt eine Ausbildung ist oder eine weiterführenden Weiterbildung für Physiotherapeuten, dass das einfach nicht so viel Platz bekommt, wie jetzt im Vergleich das Angstvermeidungsverhalten, während es von den Prävalenzzahlen doch deutlich, deutlich höher ist. Also ob das jetzt die Arbeiten von Tizza aus 2021 oder die älteren von Monika Hasenbrink sind. Wir sehen, da sind die Patienten, wenn man diese Kohorten nimmt, dann sind das 10 bis 20% Menschen, die ein Angstvermeidungsverhalten zeigen, aber locker mal 60% mit einem Durchhalteverhalten. Und jetzt, wir sind zwei Leute und wir würden uns beide als Durchhalter einschätzen. Da bräuchte man noch ein paar am Tisch, damit man einen Angstvermeider mit dabei hat. Also das ist wesentlich, wesentlich häufiger da, als wir das vielleicht auf dem Schirm haben.
Ich denke, dass es auch da noch häufig einfach ein Verständnisthema ist, weil das, denke ich, im ersten Moment so einfach wirkt, aber man es verkennt. Denn ich denke, also ich schließe jetzt ein bisschen von mir auf andere, als ich vor ein paar Jahren von diesen Verhaltensweisen gehört habe, hatte ich so sehr extreme Patienten im Kopf. Also ich denke jetzt an einen Patienten, den ich letztes Jahr hatte. Der konnte wieder knien und dann kam der eine Woche später, hatte ein dickes Knie und hatte den ganzen Hof gepflastert. 6 Stunden, 8 Stunden pflastern. Ja, okay, das passt da rein, aber das ist ja gar nicht das, was zwingend als erstes gemeint ist. Ich habe mal einen Kurs von uns da schön ertappt. Und zwar habe ich in die Runde die Frage gestellt, natürlich war das verallgemeinert, aber es fand ich ganz spannend, die Parallele zu ziehen. Ich habe in die Runde gefragt, wer von euch hatte heute Nacht mindestens 8 Stunden Schlaf? So, dann meldeten sich so vielleicht ein Drittel. Wer von euch hatte zu wenig Schlaf? Da meldeten sich einige. Wer von euch hat heute einen Kaffee getrunken? Waren fast alle. Warum tut man denn das? Eigentlich aus demselben Grund, aus dem du ein Opiat nimmst, wenn du Schmerzen hast. Du möchtest den Tag durchstehen. Du möchtest dich nicht der Situation aussetzen, dass du müde wirst, einpennst, nicht durchhalten kannst. Wahrscheinlich ein kleineres Beispiel. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wer Kaffee trinkt auf einer Fortbildung, ist ein Durchhalter. Das ist sicher vermessen. Aber die Tendenz ist erstmal die gleiche, weil gesünder wäre es, ausreichend zu schlafen. Oder zu sagen, hey, ich bin müde, ich gehe jetzt heim. Aber man hat gezahlt dafür, man möchte sich die Blöße nicht geben. Ist ja immer wieder das Ding. Dann hat man einen Husten, müsste am nächsten Tag zur Arbeit. Was tut man? Ja, man geht halt auch. Er wird schon gehen. Das ist ja nichts anderes erstmal. Man hat ein körperliches Signal, das möglicherweise auch schon ausreichen sollte, eine Pause zu machen, kürzer zu treten. Aber wir tun es nicht. Und man könnte es auch umdrehen. Ich hatte mit einer Psychologin darüber ein längeres Gespräch und die fand es sehr spannend, dass wir es unterscheiden. Denn sie hätte beides als Angstvermeidungsverhalten bezeichnet. Und das konnte ich erstmal nicht verstehen. Sie hat es nur einfach, ich meine, die kennt die Schmerzliteratur nicht, das muss man dazu sagen. Ich habe ihr nur davon erzählt. Und sie meinte, naja, beide haben ja Angst vor etwas und vermeiden das. Die Angstvermeider vermeiden halt ihre Angst vor Schaden und vor Schmerz. Also die vermeiden die Dinge, die Schmerz oder Schaden auslösen könnten. Die Durchhalter haben ja auch eine Angst, aber das ist eine kontextbezogene Angst. Das ist eine Versagensangst, eine Angst vor Scham vielleicht eher. Und auch die vermeiden wir dann. In der Literatur wird es anders bezeichnet, ganz klar. Aber ich fand es ganz spannend oder das hat mir geholfen, das zu verstehen, denn der Antrieb kommt auch aus einer Angst heraus, nur vor was anderem.
Ich glaube, die Unterscheidung können wir gut führen, wenn wir sagen, okay, wenn wir diese Frage, das finde ich auch eine ganz wichtige anamnestische Frage gegenüber Patienten, was tust du, wenn du Schmerzen hast? Oder eigentlich noch besser gefragt, was tust du, wenn der Schmerz beginnt? Und wenn wir dann häufig bei dem Klassischen, was wir als Angstvermeidungsverhalten definieren, wird man da sehr schnell die Art des Katastrophisierens mit in Verbindung bringen, was letztendlich zu einer Vermeidung der Aktivität, der Situation führt, während der Durchhalter, je nachdem, da gibt es ja noch mehrere Subkategorien, ob ich jetzt also versucht, diesen eingehenden Reiz irgendwie auszublenden, wegzubekommen. Also ich konzentriere mich nicht drauf. Anders wie beim Katastrophisieren, wo das einen riesen Raum einnimmt, versuchen Durchhalter ja häufig andere kognitive Strategien erstmal anzuwenden, um eben nicht die Aktivität vermeiden zu müssen. Sie wollen zwar diesen Reiz vermeiden, da bin ich voll dabei, aber es geht ja eher um die Aktivität, die dann entweder vermieden wird oder exzessiv weitergeführt wird. Und das, was du so schön auch mit dem Schlafen und dem Kaffee beschrieben hast, das zeigt sich ja auch so in meiner Literaturrecherche zu dem Thema, auch der Durchhalter, bin ich auf ein ganz interessantes Schmerzmodell getroffen von Pamela Meredith. Und die haben das Modell bezeichnet sich Attachment Diathesis Model of Chronic Pain. Und es bezieht sich auf sogenannte Bindungstypen. So, wir sind sehr in der Psychologie dort unterwegs. Ich glaube, da braucht man gar nicht so tief reinsteigen. Aber was sich dort eben zeigt, es gibt verschiedene Charaktereigenschaften, wie du dich selbst siehst und ob du Hilfe von Fremden erwartest oder nicht. Und wie du dich im Kontext von anderen, von sozialen Hilfen einschätzt. Und diese Grundeinstellung, die wir irgendwo im Jugendalter schon erwerben, die scheint über eine längere Lebensspanne hinaus sehr stabil zu bleiben. Und das bezieht sich häufig, das ist eine Charaktereigenschaft, bezieht sich nicht nur auf Schmerz, es bezieht sich auf viele Situationen im Leben, in denen ich vielleicht eher durchbeißend bin oder sage, okay, ich breche jetzt hier mal früher ab oder ich traue mir das jetzt eher nicht zu oder ich traue mir auch nicht zu, dass mich jemand anderes unterstützt, was eher Persönlichkeitstypen machen, die letztendlich ein Angstvermeidungsverhalten häufiger zeigen. Und so, ich finde das Beispiel mit dem Kaffee und dem Schlaf gar nicht so verkehrt. Also ob das jetzt einen direkten Übertrag zu Schmerz hat, wäre ich jetzt auch erstmal vorsichtig. Aber allein diese Charaktereigenschaft oder dieses Erstreagieren, das scheint ein recht stabiles Verhalten zu sein, das verschiedene Charaktertypen über eine sehr lange Lebensspanne hinweg wirklich ja, voll durchziehen können.
Was sehr, sehr spannend ist dahingehend, weil es so viel umfassender ist, weil es so viel mehr Lebensbereiche betrifft, als jetzt nur, wie gehe ich eben mit meinen Rückenschmerzen um oder mit welcher Sorte von Schmerzen auch immer. Das zeigt halt auch, wie gehe ich vielleicht mit einer Konfliktsituation um. Wie gehe ich vielleicht mit einer anderen Situation um, in der ich Hilfe bräuchte. Frage ich nach dem Weg. All diese Dinge, die können ja unterschiedlichste Ausprägungen haben. Und das fand ich sehr spannend. Vielleicht habe ich das auch vorher nicht gut erklärt. Also das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich es in meinem Kopf unterscheide. Sag mir bitte, ob du da folgen kannst oder ob du es anders siehst. Der Gegenstand, den man dann vermeidet, ist quasi ein anderer. Das würde bedeuten, jemand, der auch vom Persönlichkeitstyp so ist, dass er sich lieber durchbeißt, dass er schon die anderen für gut hält, auch, aber das auch zeigen möchte und vielleicht irgendwo im Hintergrund sich nicht immer alles gleich so zutraut, der hat vor allem Angst davor, dass er enttarnt werden könnte. Und versucht dann alles zu geben, damit das auch wirklich passt, damit das Ergebnis gut ist. Vielleicht eine Spur Perfektionismus auch dabei, strengt sich da an. Und eine Motivation dahinter kann eben die Angst sein, zu versagen. Das kann eine mögliche Triebfeder dahinter sein. So hatte ich meine, oder hatte ich meine Bekannte dahingehend auch verstanden, was den Unterschied eben ausmacht zu den Leuten, die sehr unsicher generell sind und die Strategie da eher wählen, lieber breche ich vorher ab, damit ich gar nicht in die Verlegenheit komme, dass es noch schlimmer wird, dass mein Schmerz schlimmer wird oder auch, dass ich mich irgendwo drauf verlassen muss. Das würde eher ins Vermeiden, ins Angstvermeiden, was wir eben auch so definieren, reingehen.
Nee, da bin ich absolut bei dir. So, das sehen wir auf dieser sozialen Ebene bei den Durchhaltern ganz häufig. Da gibt es eine schöne qualitative Studie mit Patienteninterviews von Nicole Andrews. Und da erinnere ich mich auch an ein Zitat, wo es im Prinzip, also das waren alles Patienten mit diesem Überaktivitätsverhalten. Und die hat man zu verschiedenen Lebensbereichen, Motivationen und so weiter interviewt, gefragt. Und eine Patientin hatte da auch geschrieben, die Leute denken, ich bin faul, aber ich will so nicht erscheinen. Und sie war eben auch schmerzbedingt in ihren Aktivitäten irgendwo limitiert, hat aber trotzdem immer geguckt. Die hatte auch geschrieben, da ist eine Freundin zu ihr am Nachmittag gekommen und sie wollten zusammen irgendwie ein Regal umbauen. Und dann ist ihr plötzlich der Gedanke gekommen, ach, wäre das nicht schön, wenn das alles schon fertig wäre und wir hätten mehr Zeit zusammen. Und daraufhin macht sie das alles alleine, nimmt auch ein Medikament, um dann später mit der Freundin Zeit zu verbringen. Sowas wieder diese Workaholic-Attitude zeigt. Und das ist mit Sicherheit zu einer Seite auch Angst getrieben, eben nicht irgendwie ein sozial schwaches Bild irgendwie darzustellen. Und häufig ist es ja so, die Leute, die kommen ja nicht mit einer Schmerzkarriere auf die Welt. Es gab ja ein Leben vor dem Schmerz. Und an dem orientiert man sich ja ganz häufig. Also ich, der irgendwo mit 70 bis 90 Stunden die Woche da gearbeitet hat früher, der jetzt plötzlich nicht mehr von der Couch aufstehen kann, das war nicht meine Welt. So, ne? Da sehe ich auch wieder diese Parallelen. Ich glaube, das sind auch ganz, ganz viele Patienten, die uns berichten, wie das früher war. Ja, früher habe ich das und das und das gemacht. Das ging alles. Und dann sehen wir die, dass sie häufig dieses Boom und Bust haben. Dann versuchen sie irgendwie eine Aktivität wieder aufzunehmen in einem guten Tag, übertreiben es vollkommen und sind dann wieder plötzlich 3, 4 Tage flachgelegt. Oder das sind ja auch häufig Patienten, die super dankbar sind, dass sie Übungen bekommen. Die machen eigentlich schon zu viel. Dann wir Physios sind ja eh stay active, hey, wir machen noch ein bisschen was. Und wir füttern die plötzlich mit Übungen und die kommen, ja, die haben gut getan. Die habe ich zwar ordentlich gemerkt, auch noch am nächsten Tag, aber die fand ich super. Und wenn wir dann einen Wiederbefund machen, sehen die Leute werden nicht besser dadurch, sondern wir unterhalten ihren innerlichen Antrieb. Dann müssen wir uns auch fragen, okay, ist dieses Übungssetting genau das Richtige für sie? Oder brauchst du jetzt irgendwie ein Maß an, lass uns Übungen machen, aber lass uns besser über die Dosis reden. Lass uns besser über die Dosis macht das Gift und wo beginnt denn der Bereich, wo wir den Sweet Spot verlassen, wo wir zu viel machen. Weil zu wenig machen die Leute ja sehr selten, wenn sie in diese Patientenkategorie passen. Und das kann, so wie du sagst, das kann angstgetrieben sein aus sozialen Gründen gegenüber anderen oder gegenüber sich selbst und sagen, ich war früher nicht so, das kann nicht sein, dass ich jetzt schon so alt werde oder mich so alt fühle. Also das hat, da gebe ich dir absolut recht, da kann diese innerliche Angst vor dem Vergleich mit sich selbst oder auch mit anderen, kann dann ein richtiger Trieb werden.
Sehr, sehr spannend. Auch das Zitat dieser Patientin, die für sich auch in sich etwas, also in ihrer Logik etwas total Schlaues macht. Ja, ich baue da schon auf, dann können wir gemeinsam Zeit verbringen. Dabei wäre das Regal gemeinsam aufzubauen sicher auch gemeinsame Zeit gewesen. Also ein gemeinsames Projekt umzusetzen. Und sie nimmt dafür sogar in Kauf, dass sie Tabletten nehmen muss, um das überhaupt zu bewältigen. Das ist so ein ganz typisches Bild, das sich dabei auch zeigt. Und das halt in der Abwärtsspirale enden kann. Was ich persönlich dabei so tückisch finde, ist, dass es ja Unterkategorien gibt bei den Durchhaltern. Also, man macht hier diese beiden Pole auf, Angstvermeidung, Durchhalten. Dabei gibt es bei den Durchhaltern eine Ausformung, die sehr, sehr gut funktioniert, lange Zeit. Was ich jetzt gar nicht bewerten möchte, ich denke, dass es ein absoluter Fortschritt sein kann, wenn ich von einer sehr, sehr dysfunktionalen Taktik in eine besser funktionierende Taktik erstmal kommen. Das denke ich, kann schon als Fortschritt gewertet werden. Also gerade diese Eustressreaktion, wie man sie dann nennt, also die Leute, die sich eher ablenken, die nicht den Schmerz versuchen zu unterdrücken und dann mit einer negativen Stimmung reagieren, sondern wirklich die, die sich eigentlich gut fühlen noch irgendwo, die sich ablenken, die durchhalten. Das würde ich sagen, beobachte ich im Sport relativ häufig. So ein, ja, beiß dich durch und dann wird sich halt abgelenkt, auf den Sieg fokussiert, auf die Mannschaft, auf was weiß ich für welche Aspekte. Und es funktioniert dann auch erstmal. Aber das ist halt das Ding. Es kann auf lange Sicht trotzdem in so einer Spirale enden. Das ist eben immer wieder und immer wieder zu diesen Überaktivitäten kommt und man sich körperlich schädigt oder zumindest körperlich immer weiter sensibilisiert in einer gewissen Richtung, bis es irgendwann auch nicht mehr geht. Das finde ich extrem schwer zu erkennen. Also die Leute wirklich rauszufiltern, die so positiv kommen, die du jetzt auch beschrieben hast, die möchten Übungen, die wollen vielleicht noch eine mehr und noch eine mehr, und die funktionieren auch irgendwie gut, die handeln gut damit, man kriegt den Eindruck, die sind dabei, auch die Funktion wird erstmal besser. Und da dann auch es zu erkennen und eine Grenze zu ziehen, halte ich für wirklich knifflig. Nutzt du dafür ein Screening?
Ich baue das für mich in meine Anamnese mit ein. So ist einmal die eine Frage, was tun Sie, wenn die Schmerzen beginnen? Und einfach mal rauszuhören, wie reagieren die Leute? Werden sie vorsichtig in dem, was sie tun? Machen sie lieber weniger, was für ein Vermeidungsverhalten sprechen würde? Oder antworten sie, ja, ich mache weiter. Und wichtig auch hier, also meine Erfahrung mit den Durchhaltern zeigt ein bisschen, dass so diese Wortwahl ganz wichtig ist. Was tun sie, wenn der Schmerz beginnt? Weil wenn wir nur fragen, was machen sie, wenn es weh tut, dann könnte der Durchhalter sagen, ja, dann höre ich auf. Aber eigentlich ist er schon bei einer 7 von 10. Also er war nicht dort, wo der Schmerz begonnen hat. Das sehen wir dann häufig auch in diesen qualitativen Arbeiten. Wenn Durchhalter einen Schmerzbeginn haben, wenn wir jetzt von dieser numerischen Analog-Scale ausgehen und es ist irgendwo eine 1 bis 2, dann ist es noch kein Stress für diese Patienten oder für diese Personen. Sie fühlen sich noch nicht irgendwie in irgendwas limitiert und würden das vielleicht auch gar nicht als Schmerz bewerten und machen weiter, weiter, weiter. Und erst wenn wir ein sehr hohes Schmerzniveau haben, dann kommt es vielleicht zu einer Resignation, zu einer Verhaltensumentscheidung. Deswegen ist diese Wortwahl so wichtig. Was tun Sie, wenn der Schmerz beginnt, um so eine erste Einschätzung zu bekommen? Das Zweite, was man fragen kann, das finde ich so ein bisschen, das kommt auf den Patient an, weil das schon sehr in die psychologische, in den psychologischen Bereich reinführt. Was denken Sie denn, wenn der Schmerz beginnt? Und dann kommen wir genau zu diesen Bereichen, die du erwähnt hast, wenn wir diese Subgruppen haben zwischen den Distress und den Eustress Endurance an den Durchhaltern, dann würden wir bei den, die du erwähnt hast, die Eustress Endurance an die positiv gestimmt sind, eigentlich gut drauf sind, trotz der Schmerzsituation, die nutzen diese Focused Distraction Methode, also diese Ablenkungsmethode. Während die Distress, die eher depressiv gestimmten Durchhalter, eher mit einer Gedankenunterdrückung reagieren. Also das wäre jetzt, wenn sich jeder jetzt, denkt mal nicht an einen roten Elefant. Und dann sitzt du da, ja, ich vergesse den roten Elefant, ich vergesse den roten Elefant. Das wäre diese Gedankenunterdrückung. Versuchen, den Reiz bewusst zu unterdrücken. Wo wir sehen, das ist mit einem sehr viel höheren Rebound-Effekt, dass diese Gedanken dann doch wiederkommen, verbunden. Das ist das, was diese depressiv gestimmten Durchhalter sehr häufig machen. Während die positiv gestimmten, die würden dann denken, okay, ich versuche nicht an den roten Elefant zu denken. Ich denke mal, was habe ich heute zum Frühstück? Oder was habe ich denn heute noch so vor? Also es ist eine bewusste Gedankenablenkung, was auch tatsächlich eine sehr viel effektivere Methode ist, diesen eingehenden Reiz zu unterdrücken. Wenn wir jetzt also in der Anamnese fragen, was denken Sie, dann könnte man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, in welche Subgruppe gehört das Ganze denn? Ist es jemand, der Gedanken unterdrückt? Ich sage, ja, ich merke den Schmerz, ich versuche aber nicht dran zu denken. Ja, ich unterdrücke den. Oder ist es jemand, der sowas sagt wie, ja, ich konzentriere mich dann einfach auf die Arbeit und mache weiter. Und das ist einmal natürlich die Wortwahl, die Aussage, die uns so ein bisschen Rückschluss auf die Subgruppe treffen lässt. Das Zweite ist auch häufig, dass wir sehen, dass so diese generelle Grundstimmung auch sehr offensichtlich ist. Ist es jemand, der irgendwo mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, mit einer negativen Grundstimmung? Also wir sind beim Distress Endurance Subgruppenbereich. Oder ist es jemand, der sagt, ja, ich merke es halt, aber meine Güte, das stört mich jetzt nicht. Ein bisschen, ich hätte gerne ein bisschen was gegen Schmerzen an Übungen und dann kann ich da auch so weitermachen. Also dieses positiv Gestimmte, da sind wir sehr schnell bei den Eustress Endurancern. Und das ist auch ganz spannend, was du gesagt hast zu den Sportlern. Es ist tatsächlich so, dass wir aktuell nicht wissen, ob Sportler häufiger ein Durchhalteverhalten zeigen wie Nicht-Sportler. Aber wenn wir diese Kohorten untersuchen, dann sehen wir, dass diese Subgruppenverteilung zwischen der Normalbevölkerung und den Sportlern doch ein bisschen unterschiedlich ist. Sportler tendieren nämlich gerne dazu, eher positiv gestimmt zu sein, nehmen wahrscheinlich auch mehr Medikamente oder mehr als verschiedene Medikamente, um partizipieren zu können und haben halt häufig auch direkt dieses soziale, positiv gestimmte Umfeld, die sagen, hey, cool gemacht, du hast das Tor verhindert, das Tor geschossen und so weiter. und werden in ihrem Handeln recht schnell positiv bestärkt. Und dadurch hält sich sehr wahrscheinlich auch sehr häufig eine sehr positive Grundstimmung. Und da ist auch ganz spannend, das war eine Niederländerin, Jennifer Bundt, die hatte mal die Hypothese, ich glaube, das habe ich aus einem Podcast, dass die Eustress Endurance, also die gut gestimmten Durchhalte, wenn wir die sehen und sie fühlen, dann haben wir häufig das Gefühl, die spinnen noch so ein bisschen, die geben sich selbst als eingeschränkt oder stellen sich als eingeschränkt dar und haben ein ganz normales Aktivitätsniveau. Und die kommen wahrscheinlich aus einer Phase oder kommen eigentlich aus einem Bereich, wo sie noch viel, viel mehr Aktivität hatten, wo wir denken, hey, das, was die momentan machen, das ist ja mehr, wie ich normal mache. Und normalerweise powern die eigentlich noch viel, viel höher. Und wenn die dann auf diesem Niveau, wie wir Normalsterbliche sind, fühlen die sich eingeschränkt, was ja so, wenn man darüber spricht, total nachvollziehbar ist. Aber im Moment der Anamnese kann das mal schnell untergehen, dass wir eigentlich doch einen Leidensdruck durch Einschränkungen haben, uns das aber nicht so direkt ersichtlich ist, weil die ja schon doch noch ziemlich aktiv partizipieren. Aber dann spielen sie halt nur 70 statt 90 Minuten im Fußball oder wenn wir über einen gescheiten Sport reden, über Handball zum Beispiel, dann spielen die halt trotzdem anderthalb Halbzeiten anstatt zwei.
Das trifft es ziemlich gut. Auch dieser Step, dieses Niveau, auf dem man sich dann bewegt, wo es uns von außen vielleicht gar nicht auffällt, aber für die betroffene Person das echt eine Absenkung dessen ist, was die normalerweise können. Ja, und das kann dann auch so versteckt sein. Und naja, es deckt sich ja auch mit dem, dass es so aussieht, als wäre diese Eustress-Reaktion bei Sportlern häufiger anzutreffen. Ich denke, die wird einem im Sport auch antrainiert. Also, wenn ich jetzt vom American Football ausgehe, da ist es ganz klar, das ist sehr viel mental durchhalten, stärker sein als der andere, härter trainieren, tougher sein, etwas mehr Schmerzen aushalten, wenn man ineinander rumpelt. Das zielt ja genau dahin. Also, und da kann man sich die Frage stellen, wird es einem dann noch mehr antrainiert? Weckt es das noch mehr auf? Oder haben einfach Leute, die das haben, mehr Spaß an dem Sport? Tja, schwer zu sagen, aber es scheint sich da, und das ist ja bei vielen Sportarten so, auch einen Marathon durchzuhalten oder eben ein Handballspiel, das kann mit Schmerzen verbunden sein. Und wenn ich dafür eine Taktik habe, dann halte ich halt besser durch oder bin im Zweifel erfolgreicher, weil ich es einmal mehr durchhalte. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Was da auch eine interessante Frage ist, die ich manchmal mitstelle, also gerade wenn wir in diesen anamnestischen Bereich gehen und erstmal rausfinden wollen, wie tickt mein Gegenüber in seinem Verhaltensspektrum, eben was tun sie, was denken sie, wenn der Schmerz beginnt. Oder es gibt diesen Fragebogen auch von Nicole Andrews, die Patienteninterviews geführt hat. Das ist der Overactivity in Pain Persistence Skala oder das Assessment dazu. Also ich glaube, OPPA ist die Abkürzung. Und da ist auch eine der Fragen ganz, ganz einfach. Machen Sie manchmal zu viel oder verbringen Sie viel Zeit mit Aktivitäten und haben deswegen später Schmerzen? Und das ist ganz spannend. Viele können da tatsächlich ehrlich darauf antworten und sagen, ja, manchmal bleibe ich dann dran. Bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich merke das schon ganz schön nach, dass es mir wehgetan hat. Und vielleicht haben das Patienten, also auch ohne, dass wir direkt danach fragen, so oder so speziell danach fragen, kennen wir solche Antworten von Patienten. Und das scheint ein recht deutlicher Hinweis zu sein, dass wir einen Patienten haben, der eher mit einem Überaktivitätsverhalten in bestimmten Situationen reagiert, was ein ganz großer beitragender Faktor bei chronischen Schmerzproblemen darstellen kann.
Da antworten die Leute auch ehrlich drauf. Also, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, würde ich auch tun. Ein wenig fühle ich mich ertappt.
Nein, es geht ja gar nicht so darum, dass die Leute dann sagen, was denke ich dabei? Aber diese Selbsteinschätzung, Da geht es ja dann nicht darum, ob sie abbrechen oder irgendwas. Es geht ja, ist eine total wertfreie Frage eigentlich. Aber so dieses, ja, machen sie manchmal zu viel und haben deswegen später vermehrt Schmerzen. Wie du sagst, das ist so ein bisschen Ertappen. Für manche auch so ein kleiner Aha-Moment, aber da sehe ich jetzt in der Praxis hier unterschiedliche Patienten. Manche haben dann dadurch schon ihren Aha-Effekt. Bei manchen ist es ja, das kann vorkommen. Und dann kann man aber da schön Folgefragen oder auch edukative Ansätze schon wieder einbringen.
Sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir genau dahin, was machen wir mit den Leuten? Da war mein Aha-Effekt, muss ich sagen, weil um den geht es ja auch häufig in der Behandlung dann. Erstmal, dass es bei den Leuten auch klickt, dass die verstehen, ach Moment, es ist vielleicht jetzt nicht nur mein Knie oder mein Rücken das Problem, sondern möglicherweise trage ich dazu bei. Und wenn ich verstehe, wie ich dazu beitrage, dann kann ich es vielleicht etwas optimaler gestalten. Dazu eine kurze Geschichte. Nee, die packe ich später hin. Die Frage geht erstmal halt mal an dich. Ich meine, es ist die Angstvermeider, die möchte ich hier nur kurz anschneiden. Da ist es erstmals einfach, in Anführungszeichen. Ja, auch nicht, aber auch wieder leichter zu verstehen, würde ich sagen. Jemand hat Angst vorm Bücken, meint, da geht total was kaputt im Rücken. Und dann macht man idealerweise ein Exposure in vivo oder das, was wir ein Verhaltensexperiment nennen würden. Die Person soll sich bücken. Idealerweise haben wir vorher untersucht, ob das auch sicher ist. Die Diskrepanz zwischen der Erwartung und dem, was passiert, soll möglichst groß sein. Die Person bückt sich, hebt ein Gewicht hoch, wo sie vielleicht erst mal noch nicht wusste, dass das so schwer ist. Dann fragt man nach, wie war das? Und dann ist der Überraschungseffekt groß. Oh, tat gar nicht so weh, wie ich dachte. Jetzt mal ganz klein runtergebrochen. Und das soll dann dazu führen, dass die Personen das nach und nach wieder im Alltag machen und sich wieder sinnvoll belasten und nicht total vermeiden. Das ist noch einfach. So, jetzt kommen aber die, die machen zu viel. Jetzt haben wir da Leute, die übertreiben's, die halten durch. Klar würde man denken, sag's denen doch einfach, ja, machen's mal nicht so viel. Funktioniert es?
Ich glaube, so salopp wird schwierig, ja.
Sicher.
Ich meine, wenn du von deinem Grundwesen so bist, ich muss da durchziehen, ist es mega schwierig, mal Arbeit liegen zu lassen. Da kommen wir jetzt voll in diesen Bereich des Graded Balance Modells von Monika Hasenbring, beziehungsweise den Graded Balance Ansatz, den sie ja auch, von ihr stammt ja auch das Avoidance Endurance Modell. Und sie wählt diesen Graded Balance Ansatz, die richtige Balance zwischen Entspannung, aber eben auch zwischen ja, Aktivitäten finden. Und ihr Ansatz ist ja, dass man mit einem Schmerzkontingent arbeitet und sagt, okay, wenn du bei Schmerzniveau 3 bist zum Beispiel, dann versuchen wir mal eine 5-minütige Pause einzuplanen. Das ist jetzt mal ganz salopp runtergebrochen, da gehört noch viel mehr dazu. Es geht natürlich um diese Basisedukation, die wir schon angesprochen haben, die wir zum Thema Schmerz einfach brauchen mit den Patienten. Es geht um das Herausfinden, wen habe ich da vor mir, was ist denn der Treiber für ihn? Habe ich eher soziale Komponenten, die sich mit anderen Leuten beschäftigen? Habe ich soziale Komponenten, die sich mit der Person selbst beschäftigen? Ich spanne mal noch keinen Bogen in dem psychologischen Rahmen, das wird man nicht fertig heute. Aber was sind denn die Treiber der Person, dass er eben keine Pause einbauen kann? Und der tatsächlich praktische Ansatz ist auf der einen Seite, dass man sagt, gibt es denn etwas, mit dem du runterkommen kannst? Weil das fällt den Leuten auch sehr schwierig zu entspannen, also von ihrem Grundtypus her. Und da gibt es auch keine ideale Pausengestaltung für jedermann. Ich habe mit Patienten Kontakt, mit denen sagen wir, okay, such dir einen Podcast raus und du hörst ihn aber immer nur in deinen Pausenzeiten. Und wenn die sagen, okay, Podcast ist so mein Ding, mit dem ich runterkommen kann, dann ist es ideal. Dann kannst du, hat die Person Aufgaben über den Tag, Gartenarbeit, ja, die normale Berufstätigkeit und so weiter. Okay, wo können wir denn hier Pausen einbauen? Wie können wir die gestalten? Podcast hören zum Beispiel oder kleine Meditationsübungen für über den Tag, wenn jemand dafür Zugang hat. Oder ist es auf dem Handy Fotos aussortieren, aber in einer bequemen Position irgendwo hinflezen auf gut Deutsch und genau, das Handy mal durchwühlen. Also irgendwas, wo sie mal 5 Minuten sich nicht mit dem beschäftigen, was für sie ein schmerztreibende oder eine schmerztreibende Aktivität ist. Und wie das sich inhaltlich füllt, das muss einfach entspannend für die Person sein. Und da sind natürlich sehr unterschiedliche Zugänge denkbar. Jetzt habe ich vorher schon angefangen, von diesen kognitiv-affektiven Barrieren zu sprechen. Also was ist denn der mögliche Treiber? Und da muss ich auch sagen, da müssen wir schauen, was ist unser Kompetenzgebiet, was ist das Kompetenzgebiet der Psychologen. Und in der Graded Balance ist das tatsächlich ein ganz wesentlicher, fester Bestandteil, die Modifikation dieser kognitiv-affektiven Barrieren. Aber die wird ganz klar dem Psychologen zugeschrieben. Ich denke, und das ist insgesamt in dieser Form von Therapie, wenn wir jetzt so in dieser verhaltensorientierten Therapie sprechen, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir bei diesen ganzen Patienten mit chronischen Beschwerden in den Studien, wenn mal die Depressivität erfasst wurde, dann haben wir kein hochdepressives Klientel. Das sind alle die so im mittleren, lockeren Bereich, so leichte, milde Verstimmungsbereiche, wo die zu finden sind mit den Scores für Depressionen. Das heißt, wir müssen hier keine psychologische Arbeit leisten und die aus einer Depression rausholen. Das ist nicht unser Thema. Aber so diese Modifikation von diesen kognitiven Barrieren, ich glaube, da sehe ich uns jetzt auch nicht unbedingt als das Personal, das da die meisten, das meiste Know-how hat. Ich glaube, wir können den Patienten Tipps mit auf den Weg geben. Okay, pass auf. Ich glaube, dass wenn du 3 Stunden am Stück Gartenarbeit machst und danach 3 Tage Schmerzen hast, das könnte ungünstig sein. Wir können das natürlich andersrum aufbauen und den Patienten fragen, was er davon hält. Und viele werden dann auch sagen, ja, okay, es könnte sein, dass ich dort mehr Pausen brauche. Also in diesem Bereich, da kennst du dich wesentlich besser aus, so Motivational Interviewing. Aber den Patienten irgendwo dahin bringen, dass er sich selbst mit Pausen setzt. Und ein Messinstrument dafür kann die Schmerzskala sein. Und er sagt, okay, immer wenn mein Schmerz bei 5 von 10 war, dann habe ich davon 2, 3 Tage Negativeffekt langfristig gehabt. Dann lass uns gar nicht so weit gehen. Lass uns bei 3 von 10 mal eine der entspannungsfördernden Maßnahmen, die für dich passen, mit einbauen. Das ist ein Pfeiler der Therapie, diese entspannungsfördernden Maßnahmen mit einzubauen. Das Zweite ist, wenn das Problem schon länger besteht, sind es ja häufig Leute, wie ich es vorhin beschrieben habe, die in einer guten Phase plötzlich unglaublich viel machen. Und dann auch ganz viel Pause, Zwangspause haben über mehrere Tage hinweg, weil sie sich quasi zu überreizt haben. Und für die kann dann tatsächlich auch so ein Ansatz wie der Graded Activity Ansatz oder ein überhaupt Graded Exercise Programm, also Übungen, aber so niedrig dosiert, so sie machen etwas, was es noch keinen riesen trainingsphysiologischen Effekt hat, aber wo sie einfach an Aktivität rangeführt werden und sehen, ich kann auch mal was machen, ohne dass ich danach einen Puls von 180 habe und das Gefühl habe, mir fallen beide Arme ab, so etwas machen, aber ohne immer am Limit zu sein. Da kann meines Erachtens auch der Graded Activity Ansatz, aber nicht von den Inhalten her, welche Übungen und so weiter, sondern von dem Kontext der Dosierung der Übungen kann für mich Sinn machen. Je nachdem, wie lange das schon geht und wie so das Aktivitätsniveau der Person ist. Wenn die ja nach wie vor 3 Hobbys parallel hat, wenn es alleinerziehende Mutter ist von 3 Kindern und dann auch noch 2 Jobs irgendwie noch hat und was weiß ich nicht alles, da würde ich jetzt auch kein Graded Activity mit dazu packen. Die macht schon viel zu viel.
Würde ich sogar ausweiten, auch auf den sehr, sehr sportlichen Bereich.
Ja.
Also auch einem Sportler beizubringen, nicht, also in so einem Moment nicht Schmerzkontingent zu steigern und geht ja und dann eine Woche voll drüber schießen und dann haut sie ihn wieder rein, sondern dass er lernt, mit einer Quote zu steigern. Also, dass er wirklich lernt, ich steige halt nur um die von mir aus 10% auf dem Blatt, wobei die ja auch fraglich sind. Also, ich steige nach einer Quote und nicht gleich nur, weil ich jetzt die und diese oder jene Phase überwunden habe, was weiß ich, Entzündung am Knie, dauert 3, 4 Wochen, dass ich dann nicht sofort da wieder einsteige, wo ich vorher war, sondern eben einen Quoteneinstieg habe, dass ich das auch lerne für mich. Was für mich persönlich ein Game Changer war oder ein Aha-Moment, den habe ich mir vorhin noch verkniffen. Ich habe immer so drüber gelesen und habe auch im Graded Balance Modell die Verhaltensexperimente gelesen. Und ich muss sagen, ich habe die meistens eher überlesen, weil kenne ich ja. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, dass es unterschiedliche Formen von Verhaltensexperimenten gibt. Das heißt, das Verhaltensexperiment, das ich bisher in der Therapie oder in der Vergangenheit sehr viel genutzt habe, war eben dieses: Jemand hat Angst vor Schmerz und Schaden, und ich lasse den halt die gefürchtete Bewegung machen und dann lernt er, ah, ich darf das wieder. Das Verhaltensexperiment, das ein Durchhalter möglicherweise brauchen kann, ist die Erfahrung zu machen, hey, bei einer Pause werde ich gar nicht verurteilt. Hey, bei einer Pause schaffe ich es trotzdem. Dass auch hier der Lerneffekt passiert. Was für mich cool war zu sehen, ich habe das in der Vergangenheit bei einer Patientin schon mal gemacht, nur wusste ich es nicht. Also war mir damals überhaupt nicht bewusst, dass das so ist. Es war eine ältere Dame, die eine sehr, sehr kurze Gehstrecke hatte und sich da trotzdem irgendwie durchgebissen hat. Also die konnte so 50 bis 100 Meter gehen und dann hatte die solche Rücken- und Knieschmerzen, dass die nicht mehr konnte. Die war am Ende. Die hat sich auch, wenn sie einkaufen ging, ihre 4 Geschäfte, wo sie hin musste, auf 4 Tage verteilt. Und immer direkt vorm Geschäft geparkt, dass sie es überhaupt schaffen konnte, ein Geschäft irgendwie durchzuhalten. Für mich war das damals eine Angstvermeiderin. War sie nicht. Aber wusste ich halt nicht, konnte ich nicht besser einschätzen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es eine Entspannungsmöglichkeit für sie gibt. Ganz, ganz simpel, wie wir den Fingerbodenabstand messen würden. Also die Knie strecken, Richtung Boden runterfassen, den Rücken ein bisschen rund machen, die hintere Kette ein bisschen dehnen. Ganz simpel. Das, wenn sie gemacht hat, das tat ihr mega gut. 30, 40 Sekunden halten, wieder hochkommen, dann konnte die wieder genauso weit gehen. Und klar, meine Idee war ja, macht es halt. So. Zu Hause machte sie das auch. Aber da hatte sie auch kein Problem. Beim Einkaufen traute sie sich das nicht. Ich habe die bestimmt 2 Rezepte lang weiter behandelt, bis ich das gemerkt habe, dass die es in der kritischen Situation nicht macht, weil sie sich schämt. Weil sie Angst hatte, sich zu bücken. Weil es geht doch nicht, ich kann doch nicht im Geschäft so eine komische Verrenkung machen. Und ich habe ihr eigentlich nur den Tipp dann mitgegeben, naja, dann sagst halt, du musst dir die Schuhbänder binden. Und dann ging's. Dann hat die angefangen, im Geschäft sich zu bücken, kurz zu dehnen und weiterzulaufen. Nach kurzer Zeit kam die an, ich habe jetzt alle 4 Geschäfte an einem Tag geschafft, weil ich Pausen mache. Und die Pausen waren gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Da hat gar keiner was gesagt. Und das war für mich echt so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, oh, warte mal, hier geht es noch um was anderes. Hier geht es darum zu lernen, dass man Pausen machen darf und dass man gar nicht verurteilt wird und auch nicht versagt, wenn man das mal macht. Ich meine, in dem Beispiel war es recht simpel, weil da war halt die Angst vor den anderen da. Aber ich glaube, dass das teilweise Aspekte sind, die noch nicht zwingend nur in der Psychotherapie angesprochen werden können, sondern ich glaube schon, dass in den einfachen Dingen auch wir das adressieren können. Natürlich mit einer gewissen Aufmerksamkeit, wo endet unsere Kompetenz? Das sollten wir auf keinen Fall übersehen. Aber ich denke, wir haben schon das Werkzeug, den Patientinnen und Patienten auch zu ermöglichen, auch mit einer Pause eine positive Erfahrung zu verknüpfen.
Absolut. Und das Beispiel, was du gebracht hast, ist super. Da fallen mir etliche Patienten ein, die ich mit Sicherheit übersehen habe. Also wo ich genauso wie du, das ist jemand, der hat ein Vermeidungsangst, Vermeidungsverhalten. Und eigentlich haben wir gemerkt, das geht auch eher Richtung Durchhaltementalität. Ich halte durch, um in der Öffentlichkeit nicht irgendwie ja, komisch rumzuwippen oder dies und jenes zu machen. Und die sind auch häufig, weil sie früher nicht so waren. Früher hat das ja alles geklappt. Und habe ich viele Patienten, wo ich so mir irgendwann mal im Nachgang gedacht habe, eigentlich waren die doch anders, als du das damals eingeschätzt hast. Da bin ich total bei dir. Und ich denke auch, dass wir die Tools haben, um Patienten da weiterhelfen zu können. Mir ging es so, als ich meinte, wir können mit den Psychologen oder wir sind keine Psychologen, wir sollen die Psychologen nicht ersetzen, tatsächlich um diese Trennschärfe, wenn wir über maligne Verhaltensweisen sprechen, wo auch wirklich eine ja, psychologische Diagnose im Hintergrund steht. Und das haben wir aber tatsächlich gar nicht so häufig, dass das der primäre Grund ist, warum Patienten bei uns sind. Das wird nur häufig gerne so als Argument gesehen, warum sollen wir uns mit der psychologisch orientierten Physiotherapie auseinandersetzen? Wir sind ja keine Psychologen. Nee, sind wir tatsächlich nicht. Jedoch musst du so ein bisschen wissen, wie Menschen ticken können, weil wir sind voll im Business der Verhaltenstherapie, wenn wir das so wollen. Das beginnt, wenn du einem Patienten Hallo sagst und man sich jetzt, nachdem Corona so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, sich auch wieder die Hände gibt und Hallo, zum Hallo sagen die Hände schüttelt, je nachdem, wie fest dein Händedruck hat, entwickelt sich auch ein ganz, wie fest dein Händedruck ist, entwickelt sich ein ganz anderes Bild vom Gegenüber. Das kennen wir ja alle, wenn jemand diesen Fish-Handshake hat, wo man das Gefühl hat, da ist, du hast nichts in der Hand beim Händeschütteln. Ich persönlich mag das ja gar nicht. Ich glaube, die wenigsten mögen das. Das macht direkt was mit dir, ob wir Psychologen sind oder nicht, aber es fasst sich irgendwie ein Bild bei uns. Und das ist nicht nur mit dem Händedruck so, das ist mit den Aussagen, mit den Verhaltensweisen des Patienten so. Und wir glauben ja auch, wenn jemand die Hand nicht so fest zudrückt, vielleicht ist es jemand, der mal ein bisschen mehr Kraft braucht, ein bisschen mehr Power braucht. Wir haben ja unsere Muster auch ein bisschen im Kopf, ohne dass wir jetzt sagen, okay, wir machen eine tiefe Psychoanalyse, warum gibt er mir denn jetzt nur so flach die Hand? Das sollte man schon sich unterscheiden und diesen Zugang zum Patienten nicht von vornherein irgendwie verbauen.
100% sehe ich ganz genauso. Also, wir müssen keine psychologischen Krankheitsbilder behandeln und dennoch arbeiten wir mit Menschen und die kommen mit einer Motivation, die kommen mit Gedanken, mit Verhaltensweisen. Genau das ist das Ding. Wir wundern uns dann oder viele Kolleginnen und Kollegen beschweren sich, dass die Leute ihre Übungen nicht machen oder dieses oder jenes nicht umsetzen. Und gleichzeitig sind manche dann nicht bereit, sich damit zu beschäftigen. Dabei ist es so extrem hilfreich, das zu tun. Und das muss nicht bis in die allerletzte Tiefe sein. Aber zu verstehen, dass jemand, der wirklich vermeidet, Angstvermeidung an den Tag legt, dass der etwas andere Herangehensweisen braucht als jemand, der es eben gedanklich unterdrückt oder jemand, der sich ablenkt. Wenn wir das erkennen und da etwas schärfer noch rangehen können, dann können wir den Leuten einfach besser helfen. Und dafür brauchen wir gute Fragen in der Anamnese, die habe ich mir auch notiert. Was tun Sie, wenn die Schmerzen beginnen? Das finde ich sehr, sehr schlau, das zu fragen. Also wirklich direkt, wie reagiert jemand, wenn es beginnt? Aber auch vielleicht tiefer gehen, was denken Sie, wenn die Schmerzen beginnen? Und wenn wir es allgemeiner wissen möchten, machen sie manchmal Dinge so oder in einem Ausmaß, dass sie danach oder zu einem späteren Zeitpunkt Schmerzen haben? Dass man sehr neutral auch fragen kann. Und was, denke ich, auch problemlos ehrlich beantwortet wird. Und das kann uns eine Idee geben, wo die Leute hingeben. Und das möchte ich auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen weitergeben. Fragt doch mal danach. Vielleicht gerade bei den Leuten, wo ihr schon länger das Gefühl habt, ihr kommt nicht so weiter. Manchmal ist es schon spannend zu erkennen, dass sich vielleicht ein Problem dadurch auch ein bisschen selbst erhellt. Und es kann ziemlich cool sein, da auch mal was zu entdecken. Und gleichzeitig, es ist Übungssache. Auch wir sind als Physios im Verhaltensgame. Es fühlt sich am Anfang komisch an und es wird ganz vieles davon auch erstmal nicht klappen. Und ihr werdet Leute falsch einschätzen. Ich mache das ständig. Und ich denke, das ist vollkommen okay. Aber wenn ihr rausgeht und früher hättet ihr 10 Leute nicht erkannt und jetzt erkennt ihr zumindest einen davon, dann ist das ein absoluter Gewinn für die Betroffenen. Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns als Profession da Gedanken machen und weiterentwickeln. Schön. Ich denke, da können wir einen Haken dran machen, aber das würde ich dir überlassen, Sebastian. Ich würde jetzt das Thema MT gar nicht mehr öffnen, weil da brauchen wir noch mal so lang. Da würde ich dich lieber irgendwann in Zukunft noch mal auf eine weitere Folge einladen wollen, wenn du magst.
Hört sich gut an.
Super, weil das Thema Durchhalter haben wir jetzt zumindest in gewissen Aspekten schön durchkauen können. Was wäre dir der wichtigste Punkt, den du am Schluss noch dranhängen wollen würdest?
Aber du hast es wunderbar zusammengefasst. So, einfach mal die Fragen, die du gerade nochmal zusammengefasst hast, in den Raum werfen. Mal überraschen lassen. Und ich glaube, allein durch das Hören vom Podcast kriegt man ja auch schon so, mit Sicherheit haben wir jetzt Therapeuten, die zuhören und sich so den einen oder anderen Patienten irgendwie gerade nochmal durchdenken, welche Schiene wird der denn jetzt passen? Und ich denke, so wie du es vorschlägst, einfach mal so eine Frage mit einbauen, sich trauen. Das ist ja, um doch nochmal den Haken zur manuellen Therapie zu schlagen, wenn wir da neue Techniken lernen oder auch wenn wir neue Übungen lernen, dann kriegen wir sofort einen Patienten oder ein Beschwerdebild in den Kopf, wo wir das unbedingt mal ausprobieren möchten. Und ich denke, das mit den anamnestischen Fragen ganz genauso. Einbauen, ausprobieren, gucken, wie ist die Response, wie kann ich für mich die Frage etwas umformulieren, dass sie mehr nach meinem persönlichen Wortlaut klingt. Und ich persönlich, das ist immer so eine ganz schöne Diskussion, ich verwende zum Beispiel keine Fragebögen in der Praxis. Ich ziehe mir ganz gerne Fragen aus den Fragebögen raus, habe auch eine Software, in die ich die integriere. Ich für mich habe, aber das ist mein Gefühl, habe das Gefühl, wenn ich die persönlich stelle, habe ich ein besseres Gefühl mit dem Patienten, kann sie vielleicht zum besseren Zeitpunkt stellen, wie wenn ich jemanden Fragebogen vorneweg zum Ausfüllen gebe. Und ich mag das persönlich, das wirklich auszuprobieren, auch zu gucken, wie ist die, ja, wie ist die Reaktion des Patienten, wenn er diese Frage hört? Also fühlt er sich ertappt, fühlt er sich vielleicht auch, das geht irgendwie gar nicht in die Richtung von der Physiotherapie, die ich erwarten würde. Und dann kann ich immer noch intervenieren, bevor eine schlechte Stimmung entsteht. Aber das ist mein Eindruck. Ich kenne tolle Kollegen, die super mit Fragebögen arbeiten. Ich glaube, das muss auch so jeder ein bisschen für sich mitentscheiden. Aber wir sollten diese Fragen stellen.
Wir sollten diese Fragen stellen. Ja. Und dann gucken, was draus wird. Sehr spannend. Ich habe zum Schluss ein kleines Nocebo für dich dabei. Das ist ein besonderes, würde ich sagen, denn es ist kein klassisches Nocebo. Vielleicht ist es nicht mal eins, aber ich lese es dir mal vor. Das habe ich auf einem T-Shirt gelesen. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt.
Schwitzen ist, wenn Muskeln weinen, ja. Ja, wie jede Aussage muss man den Kontext betrachten. Ich glaube, also es passt super zu den Durchhaltern, oder?
Was für ein Zufall.
was ein Zufall. Hat sich einer Gedanken gemacht. Ja, passt wahrscheinlich auch sehr gut zu den Sportlern, die nochmal einen mehr draufsetzen. Ich glaube, ja, zu einem gewissen Punkt kann das sogar manchmal ganz gesund sein, wenn wir sagen, Wir betrachten Schmerz als, was ja, glaube ich, die meisten Zuhörer, die hören nicht ohne Grund den Podcast. Und ich glaube, die meisten Zuhörer kennen die Aussage, dass Schmerz und Schaden zwei Paar Schuhe sind. Und wenn wir jetzt an jemanden mit einem Angstvermeidungsverhalten denken, und du hast es so schön mit den Verhaltensexperimenten angesprochen, manche haben ja nicht unbedingt Angst vor einer Bewegung, sondern Angst vor einem Schmerz. Also so wie wenn ich eine Panikstörung habe, wenn mein Puls hochgeht, dann ist der Expositionsgedanke liegt ja dann gar nicht auf der Bewegung, sondern den Schmerz zu tolerieren und zu sagen, hey, der macht mir nichts Böses, ich kriege keinen Schaden dadurch. Dann könnte ich das als interozeptive Exposition sehen. Das heißt, Exposition nicht gegenüber einer Bewegung, aber eines internen Reizes, was wir interozeptive Exposition schimpfen. Und dann würde ich sagen, jo, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ich halte es aus und habe dann im Nachgang einen Mehrwert, weil ich weiß, das schadet mir nicht. Das ist also eine Schwäche, die den Körper verlässt. Und dann würde ich sagen, ja, kann ich so stehen lassen. Wenn ich jetzt an meinen klassischen Durchhalter denke, denke ich, ja, das wäre in dem Kontext absolutes Nocebo. Ich glaube, das kommt wirklich auf die Betrachtungsweise an. Ich denke, Schmerz als eine Schwäche zu sehen, ist ja schon, hat eine sehr, sehr starke Wertung. Und ich denke, so als Motivationsantrieb für den einen oder anderen mit einer gewissen Problematik, ja, passt. Vielleicht auch, um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen, ja, kann ich auch noch nachvollziehen. Aber ich glaube, beim langanhaltenden Schmerzproblem, bei dem das Durchhalten im Hintergrund steht, wäre das eine ungünstige Einstellungsweise. Ja. Was denkst du dazu?
Würde ich ganz ähnlich sehen. Wie gesagt, ist ja kein Zufall, dass das hier gelandet ist. Ich habe mir vor allem Gedanken gemacht, kann man das überhaupt ein Nocebo nennen? Nocebo würden wir ja etwas nennen, eigentlich, das durch unspezifische Effekte Symptome verstärkt. Da würde ich vor allem mit einer Aussage rechnen, die Angst vor Schmerzen verstärkt beispielsweise. Aber das ist das Ding. Ist es nicht auch etwas, was bei einem Durchhalter durch dieses unspezifische, ja, Schmerzen als Schwäche einzuteilen, Schmerzen als was Negatives zu sehen, das Durchhalten auch zu glorifizieren, bei jemandem, wo sich das ungünstig auswirkt, kann das in dem Fall eher unspezifisch auch zum Problem beitragen. Und dann würde ich es auch als Nocebo sehen, aber eben sehr, sehr kontextbezogen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also das Schmerz als Schwäche zu definieren, um einen Verhaltenstrieb zu haben, der kontraproduktiv ist für mich, das wäre für mich absolut was, was ich als Nocebo beschreiben würde.
Mit dem Beigeschmack, dass ich den Spruch als etwas wahrnehme, das bei mir eine positive Regung verursacht, muss ich zugeben. Ich fühl mich davon sehr ertappt.
Ja, das wusste ich, ne? Ich auch. Ich denke, mein Sport ist ja das Bouldern. Und so im Moment habe ich ein bisschen Ellbogenschmerzen, weil ich ganz, ganz, ganz selten in letzter Zeit Bouldern gehe. Und ich merke, das wird besser, wenn ich 2, 3 Mal die Woche was mache. Bin jetzt nur gerade komplett in die Selbstständigkeit gewechselt. Das heißt, mein Zeitkontingent ist gerade auch nicht super optimal. Aber ich weiß, wenn ich wieder regelmäßig gehe, dann wird das auch besser. Und ich würde mich nicht vom Schmerz abhalten lassen, weil ich weiß, ey, ich muss da ein bisschen durch, dann wird es auch besser. Ich denke, das funktioniert auch in den meisten Fällen, nur wenn ich zu lang draußen bin und mit diesem Grundtenor da am Bouldern dranbleibe und mir immer wieder wehtut, dann kann es auch in dem Fall zu dieser negativen Konsequenz beitragen, dass ich immer wieder ein Flare-up meines Ellbogenschmerzes habe und immer wieder schlechter werde.
Damit die Negativspirale eher antreiben.
Absolut.
Ja. Wird nochmal sehr plastisch dadurch. Schön.
Ja.
Schön. Ich würde sagen, damit haben wir ein wunderbares Fazit gefunden. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, als Gast hier dabei zu sein. Vielen Dank für die vielen Einblicke, für dein großes Wissen, auch für die Zeit, die du in das Thema schon reingesteckt hast. Ich lese da auch sehr gerne mit. Also Hier auch mal ein Feedback zu immer wieder Kommentaren auf Social Media. Ich lese deine mit am liebsten,
Dankeschön.
weil du es schaffst und auch rüberbringst, dass du dir Zeit nimmst, auch für Leute, die vielleicht sehr polarisierende Meinungen auch mal haben zu bestimmten Themen, auch gerade zu fachlichen Themen, weil du dir wirklich das Zeit und das Herz rausnimmst, da auch ausführlich zu schreiben. Man beobachtet natürlich selten, dass man die Leute direkt umstimmt, aber ich denke, die Leute, die mitlesen, und davon bin ich einer, profitieren immer wieder sehr davon. Und das macht großen Spaß und ich hoffe, wir können hier deine Stimme auch noch unter mehr Leute bringen. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn wir eine MT-Folge dann in Zukunft auch mal machen, wo wir das Thema dann tatsächlich auch abgrasen können.
Ja, gerne. Also vielen lieben Dank für das Feedback. Freut mich natürlich sehr. Ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Wochen, Monaten, weil kennen wir alle, Social Media kann anstrengend sein. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, ich habe euch kennengelernt. Oh, bin jetzt endlich auch hier im Podcast jetzt heute gelandet, mitunter durch Social Media. Also es ist nicht alles schlecht, was auf Facebook passiert. und Co. Und ja, nee, vielen Dank. Freue mich immer, wenn der ein oder andere Kommentar dann doch irgendwie hängen bleibt und doch irgendwas bewegen konnte. Ja, vielen Dank.
Super. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis bald.
Danke,
Ciao.
Chris. Bis dann, mach's gut. Ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.